Ja, Gebet. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs und ich dachte mir so, also dieses Thema Gebet, das beherrsche ich jetzt eigentlich. Ich weiß, wie das geht, ich weiß, wie das läuft. Bis mir Gott dann vor einigen Wochen wieder mal durch eine Alltagssituation ziemlich klar gezeigt hat, nee, du hast eigentlich keine Ahnung. Ziemlich spät am Abend ruft mich ein alter Freund an, ein alter Schulkamerad, hatten uns ewig nicht gesehen, haben früher zusammen immer Football gespielt und er ruft an, hey, Jo, wie sieht's aus, kannst du nicht mal vorbeikommen, wir könnten doch zusammen Kaffee trinken. Und ich dachte, ja, cool, vielleicht treffen wir uns und ich kann ihm auch ein bisschen was von Jesus erzählen. Und so haben wir es dann gemacht, haben uns zum Kaffee verabredet und ich bin voller Erwartung dann hingefahren ins Café mit dem Auto und was soll ich sagen, dieser Abend, es war eine Katastrophe, ja. Der junge Mann, der hat nur geredet, gelabert. Von der Schule kam er zum Studium, vom Studium zu seinem Betrieb, vom Betrieb zum Unternehmen, vom Unternehmen zu seinem Geschäftswagen, vom Geschäftswagen zu Autounfällen, von Autounfällen zu Tod, von Tod zu seiner Großmutter, von seiner Großmutter zu seiner Familie, von Familie zu Zukunft und so weiter. Und ich saß so drin und dachte mir, oh Mann. Und ich war danach echt frustriert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du solche Leute kennst, die einfach keinen Punkt machen können. Also jetzt keine Namen nennen, gell? Aber für mich war es so mega anstrengend, weil ich bin eigentlich jemand, der auch gern erzählt. Ja? Und dann saß ich nach 2 Stunden, also wirklich total frustriert im Auto und habe gesagt zu Jesus, hey, was sollte das denn jetzt eigentlich? Ich konnte nichts sagen. Und in dem Moment war es, wie wenn Gott mir gesagt hätte, ja, weißt du, Johannes, und so geht's mir mit dir jeden Tag. Und tatsächlich ist es so, wenn wir uns das Gebetsleben anschauen, dann ist es bei vielen Menschen ungefähr so. Ja? Zuerst kommt mal das, was wir als kleines Kind lernen und dann beibehalten. Wir bitten, ja? Wir haben eine Sorge, wir haben ein Problem, wir haben was, was wir von Gott brauchen, bitten. Danach kommt ein großer Teil Beklagen. Ja, wir sagen Gott, wo er was falsch macht, wo macht er seinen Job nicht richtig. Ja, in Australien brennt es, hier und da gibt es Probleme. Gott, was machst du denn eigentlich überhaupt richtig? Und danach kommt ein Teil, wo wir vielleicht Danke sagen. Danke, Jesus, für den großen Segen, dass wir in einem Land leben, wo uns nichts fehlt. Ja, wir sagen Danke. Und erst dann, 5% vielleicht, hören wir zu. Und ich fand es interessant. So ist es bei den meisten Christen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du sagst, nee, also eigentlich ist bei mir 50% zuhören und die anderen 50% danken. Oder ob du sagst, also es kommt schon hoch, wenn bei mir mal 5% zuhören sind. Eigentlich brabbel ich Gott nur die ganze Zeit zu. Interessant finde ich, dass Jesus, als er auf der Welt war, ein ganz anderes Gebetsleben vorgelebt hat. Bei ihm war das irgendwie kein Monolog. Er hat nicht Gott zugelabert und nie zugehört, sondern bei ihm war es Dialog. Jesus lebt das Gebetsleben so intensiv, dass seine Freunde, die Jünger, die mit ihm unterwegs waren, ihn irgendwann fragen, hey, kannst du es uns nicht beibringen? Ja? In Lukas 11, Vers 1 lesen wir, da waren sie mal wieder unterwegs, und Jesus hatte unterwegs, Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Also die Jünger wollen von Jesus wissen, wie er betet. Und ich möchte einsteigen mit Gebet. Herr Jesus, danke, dass wir beten dürfen. Danke, dass Beziehung zwischen uns und dir möglich ist und dass wir dazu keine feste Uhrzeit brauchen, keinen festen Ort, dass wir ja keinen festen Dresscode oder Ähnliches brauchen, sondern dass wir so, wie wir sind, zu dir kommen dürfen und mit dir sprechen können im Gebet. Danke für diese große Möglichkeit und hilf uns jetzt vielleicht neu unser Gebetsleben zu überdenken. Amen. Also, die Jünger kommen zu Jesus, weil sie merken, okay, krass, der lebt das Gebet anders. Der lebt einen lebendigen Austausch. Bei ihm, da scheint Gott zu antworten. Da ist irgendwas anders. Und sie fragen ihn, wie das geht. Und ich möchte das euch heute ein bisschen näher bringen. Und dazu habe ich euch diese 3 Affen mitgebracht. Und vielleicht kennst du die von WhatsApp oder so, aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Diese 3 Affen machen es etwas. Der eine hebt sich die Ohren zu, der andere den Mund und der dritte die Augen. Und daran möchte ich dir ein bisschen erklären, wie du dein Gebetsleben gestalten kannst, ohne dich zum Affen zu machen. Ja? Ich habe lang für dieses Wortspiel gebraucht. Also, Der erste Affe erhebt sich die Ohren zu. Das ist das, was ich schon ein bisschen beschrieben habe. Er hebt sich die Ohren zu, er hört gar nicht zu. Interessant finde ich einen Vers, der in Hiob steht. Hiob 33, Vers 14. Gott spricht immer wieder auf die ein oder andere Weise, nur wir Menschen hören nicht darauf. Ja? Ich glaube, dass Gott heute noch redet und ich glaube, dass er uns im Gebet auch ansprechen möchte. Aber hören wir wirklich drauf oder machen wir die Ohren zu? Gott spricht immer wieder. Ich möchte euch Mut machen, im Gebet hinzuhören. Im Gebet immer wieder Gott zu fragen, was dein Wille ist. Weil wenn wir uns dieses Diagramm von vorhin anschauen, bei 95% eigenem Redeanteil, überleg dir mal, du hättest einen Ehepartner, der 95% der Zeit redet und du kommst nie zu Wort. Ich würde dich, glaube ich, zum Therapeuten schicken. Lass uns im Gebet mehr zuhören. Lass uns die Ohren spitzen als Gemeinde, im Gebet immer zuhören, was ist Gottes Wille für uns als Gemeinde, aber auch für dich persönlich in deinem privaten Leben. Ich glaube, Gott hat einen genialen Plan für jeden von uns und ich glaube, er möchte ihn uns auch mitteilen. Also lass uns echt zuhören. Und ich glaube, dieses Hören, dieses Hinhören, nicht die Ohren zumachen, ist der erste Grundstein, auf dem alles andere Bitten und Klagen und was wir sonst im Gebet machen, aufbauen soll. Auf dem Zuhören, zu Gott kommen und hören. Genau. Der zweite Affe, ja, hält sich den Mund zu. Was bete ich überhaupt? Ja, was soll ich denn sagen? Soll ich überhaupt was sagen? Die Jünger von Jesus waren, wie gesagt, fasziniert, dass er auch stundenlang gebetet hat. Bei mir ist es oft so, ja, nach 5 Minuten spätestens ist Schluss, dann fällt mir nichts mehr ein. Vielleicht geht es dir ja auch so. Ja? Eine Dreiviertelstunde bei der Gebetswoche, uiuiui. Wie sollen wir das denn rumkriegen? Bei Jesus, er hat stundenlang, er hat eine ganze Nacht durchgebetet. Wie macht er das? Und die Jünger fragen ihn, ob er es ihnen nicht beibringen kann. Und er sagt, jawohl. Und er bringt ihnen das Vaterunser bei. Aber bevor er ihnen das beibringt, sagt er was Entscheidendes. Er sagt, Matthäus 6, Vers 7 bis 8, leiere nicht gedankenlos Gebete herunter, wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden etwas bei Gott erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folge nicht ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn um etwas bittet. Also das finde ich interessant. Jesus sagt hier, leiere nicht gedankenlos Gebete runter, bringt ihnen dann das Vaterunser bei. Und was ist das Vaterunser heute für uns? Richtig, das am meisten geleiertste Gebet auf der ganzen Welt. So faszinierend, oder? Schon im Konfirmandenunterricht habe ich damals gelernt, dass man es mit möglichst monotoner Stimme, Vaterunser im Himmel, und nicht zu schnell und nicht zu betont. Also wir leiern dieses Gebet runter. Aber Jesus sagt hier, nein, das sollst du nicht, sondern du sollst so beten, wie es von Herzen kommt. Offen und ehrlich sagen, wie die Lage ist. Und gleichzeitig sagt Jesus hier, euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn um etwas bittet. Und ich dachte lange Zeit, okay, gut, das ist ja wunderbar, dann mache ich einfach den Mund zu, wenn er es eh schon weiß. Wie der Affe, brauche ich gar nichts mehr sagen, wenn die ganze Welt vorherbestimmt ist, was bringt dann mein Gebet? Aber ich glaube, darum geht es hier nicht. Sondern es geht darum, dass Gott dich genau kennt und du dich nicht verstellen brauchst im Gebet. Du brauchst dich im Gebet, wenn du gerade wütend, zornig bist und du voller Hass emotional kommst, dann brauchst du nicht im Gebet auf Happy Clappy machen und sagen, wow, alles ist toll, Gott. Nein, wenn es dir schlecht geht, dann darfst du so zu Gott kommen. Du brauchst dich nicht verstellen, weil sonst ist es ja wie wenn du mit einem kleinen Kind Verstecken spielst. Habt ihr das schon mal gemacht? Also Gott und dein Gebet. Das Kleinkind macht nämlich Folgendes. Es stellt sich neben dich, macht diesen. Bin versteckt, kannst suchen. Und du stehst daneben. Wow. Ja, wo ist er denn? Ja. Da muss man dann pädagogisch wertvoll handeln. Aber so ist es, glaube ich, auch im Gebet, wenn wir versuchen, Gott irgendwas vorzugaukeln. Oder so ist es vielleicht auch, wenn du denkst, in manchen Lebensbereichen, da hat Gott in meinem Leben nichts verloren. Gott kennt dich. Du brauchst dich vor ihm nicht zu verstecken. Also ehrlich werden vor Gott. Ihm offen und ehrlich sagen, wie es denn aussieht. Und der dritte Punkt, Augen auf. Er hält sich die Augen zu. Augen auf, nicht nur im Straßenverkehr, sehr wichtig, sondern auch im Gebet. Das heißt nicht, dass du mit offenen Augen beten sollst, du darfst die gern auch schließen, sondern es heißt, dass du im Gebet eine andere Perspektive einnimmst. Dass du im Gebet auf Gottes Verheißungen schaust, nicht auf deine Wünsche, sondern auf das, was Gott möchte. Im Vaterunser beten wir, dein Wille geschehe. Und ich möchte dir noch eine Bibelstelle zeigen, die in 1. Chronik 4 steht. Die finde ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob du schon mal die Chroniken gelesen hast, aber als ich das zum ersten Mal gemacht habe, dachte ich mir so, oh Mann, das sind ja nur Stammbäume aneinandergereiht. Und ich habe mich damals dazu entschieden, von vorn bis hinten die Bibel durchzulesen. Und als ich dann dieses Chronikbuch durchgefräst habe, dachte ich mir, was soll das denn? Ja? Ein Stammbaum an den nächsten. Und es fällt mir heute noch schwer. Aber ich habe gemerkt, dass Gott da immer wieder kleine Schätze versteckt hat. Und so ist es auch hier, 1. Chronik 4, Vers 9 und 10. Da taucht in zwei Versen ein Mensch auf, der heißt Jabez. Mittendrin in diesen Stammbäumen. Und interessanterweise taucht er sonst nirgends in der Bibel auf, nur in zwei Versen. Und trotzdem können wir in diesen zwei Versen enorm viel für Gebet lernen. Ich möchte sie euch vorlesen. Ein Mann namens Jabez war der angesehenste unter seinen Brüdern. Bei seiner Geburt hatte seine Mutter gesagt, ich habe ihn mit Schmerzen geboren und deshalb hatte sie ihn Jabez genannt. Also Jabez heißt sowas wie Schmerz. Er selbst aber hatte zum Gott Israels gebetet, segne mich und erweitere mein Gebiet, steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Diese Bitte hatte Gott erhört. Und als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir so, okay, also das ist ja schon ein bisschen egoistisch, was der da betet. Ja? Segne mich, erweitere mein Gebiet, steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Das klingt so ein bisschen wie bei dem alten Spruch, ich mich meiner mir, Jesus, sie segne nur die vier. Ja, vielleicht kennt ihr den. Aber ich dachte dann, warum erhört Gottes Gebet? Ja? Diese Bitte hatte Gott erhört. Warum? Ich glaube, weil es zu 100% dem Willen Gottes entspricht. Im Vaterunser beten wir, dein Wille geschehe. Und Jabez macht hier Folgendes. Er erinnert Gott an die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Er sagt, segne mich, ist es egoistisch? Ich glaube nicht, weil eine Person, die gesegnet ist, ist immer auch ein Segen für alle Menschen drumherum. Ja? Wenn du mit Menschen umgeben bist, die gesegnet sind, hast du dadurch auch immer Segen. Ja? Also wenn ich wählen müsste, ob ich nur mit gesegneten Personen oder verfluchten Personen unterwegs sein müsste, dann würde ich klar die Gesegneten nehmen. Also segne mich, damit ich auch ein Segen werde. Dürfen wir beten? Dürfen wir gerne beten. Das nächste, erweitere mein Gebiet. Ja, gilt es heute noch? Ja, klar. Gott möchte auch, dass wir als Gemeinde unser Gebiet erweitern, dass wir immer mehr Menschen erreichen, dass wir als Gemeinde wachsen. Und ich glaube, oft ist unser Leben nur deshalb monoton und langweilig, weil wir nichts von Gott erwarten. Und ich frage dich ganz direkt, erwartest du von Gott, dass wenn du betest, dass er heute noch Wunder tut? Rechnest du fest damit, dass Gott in deinem Umfeld einschlägt, ja? Dass er bei deinem Nachbarn, für den du vielleicht manchmal betest, dass er bei deinen Freunden, die von Jesus noch nichts wissen wollen, bei deinen Arbeitskollegen, rechnest du damit, dass Gott in deren Leben eingreift auf wundersame Weise? Oder beschränkst du Gott auf deine Fähigkeiten, auf das, was du kannst? Ich mag euch herausfordern, da echt erwartungsvoll zu beten und nicht Gott auf unsere eigenen Fähigkeiten zu reduzieren. Jabez macht es hier, er hat fest damit gerechnet, dass Gott seine Bitte erfüllt, aber gleichzeitig bittet er auch weiter. Steh mir bei. Jabez weiß genau, dass wenn sich unser Gebiet erweitert, ja, wenn wir als Gemeinde wachsen, wenn du dein Gebiet erweiterst, dann kommst du irgendwann an Grenzen von deinen Fähigkeiten. Ja? Da kommen wir in Bereiche, wo es mit unseren Talenten, unseren Gaben, unseren Fähigkeiten knapp wird. Und Jabez sagt hier, steh mir bei. Und er bittet um Gottes Hilfe. Und das Coole ist, da wo wir mit unseren Fähigkeiten am Ende sind, da sagt Gott im Gebet, endlich darf ich auch was machen. Ja? Da freut er sich richtig, wenn er selber auch Gebet hören darf, das für uns unmöglich scheint. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und in dem Bewusstsein möchte ich euch ermutigen, erwartungsvoll zu beten. Nicht die Augen zumachen, sondern voller Erwartung zu beten. Großes zu erwarten. Und gleichzeitig gibt es dann auch Momente, wie bei Paulus, der dreimal voller Erwartung betet, hey Gott, nimm mir diesen Stachel weg. Ich weiß nicht genau, was das war, man kann es nicht genau sagen, aber Paulus wollte diesen Stachel loswerden und Gott sagt, nein, aber meine Gnade ist das Entscheidende. Und ich glaube, wenn wir beten und Großes erwarten, dann muss es nicht sein, dass Gott immer unser Gebet erhört, aber er antwortet auf jeden Fall. Darin bin ich sicher. Also lasst uns Gott immer wieder auch an seine Verheißung, die er uns als Gemeinde, die er dir persönlich gegeben hat, in seinem Wort oder auch im Gebet, lasst uns ihn immer wieder dran erinnern. Nicht, weil er alt und dement ist und sich's nicht merken kann, sondern weil er es möchte. In Jakobus 4 steht, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Gott möchte, dass wir ihn immer wieder an das erinnern, was er verheißen hat. Dass wir immer wieder im Gebet ihn suchen und nicht versuchen, auf eigene Weise unser Leben zu meistern. Wir wollen jetzt gleich als Gemeinde das Abendmahl feiern und damit machen wir eigentlich genau das Gleiche. Wir erinnern uns auch an eine Verheißung von Gott. Im Abendmahl verheißt Jesus den neuen Bund. Der neue Bund, das ist im Endeffekt die Möglichkeit, die Gott dir gibt, auch mit Schuld, auch mit Fehlern, mit allem, was du hast, zu ihm zu kommen und abzuladen. Das ist auch eine Riesenverheißung, dass wir zu ihm kommen können, egal wie wir sind. Und ich möchte aber noch zum Abschluss beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass Beziehung zu dir echt möglich ist. Danke, dass wir im Gebet zu dir kommen können und ja, dass wir offen und ehrlich sein können bei dir, dass wir auch alles bitten dürfen, was deinem Willen entspricht. Und ich möchte dich echt bitten, dass wir in den kommenden Wochen auch immer wieder neu nach deinem Willen fragen für unser Leben. Ja, danke, dass wir auf deine Reden vertrauen können, dass wir erwarten dürfen, dass du auch heute noch lebendig mit uns sprechen möchtest. Amen.